Hallo bei Looking for Freedom. Steffen und ich sind heute an dem brutalstmöglichen Ort gefahren, den wir auf unserer Suche nach der Freiheit wohl so finden werden. Und ey, wir waren in der letzten Folge ja schon ganz schön nah am mutmaßlichen Hauptquartier einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung.
Unsere Suche nach Freiheit hat uns heute in ein Fitnessstudio geführt. Ich habe die ja immer gemieden, also selbst als ich noch Sportler war. Ich fand das immer furchtbar boring. Man liegt und stemmt irgendwelche Gewichte. Musste sein, das wusste ich, motiviert war ich trotzdem nie und ich habe es dann auch irgendwann gelassen. Also als ich nicht mehr gesprintet und gesprungen bin.
Außerdem hat es auch tatsächlich irgendwann nicht mehr so richtig gepasst. Sowas wie queere Faschismus-Theorie reinzulesen und dann selbst auszusehen wie aus so einem Riefenstahl-Film. Und dafür habe ich dann jetzt aber halt auch Rückenprobleme und die schränken mich auf jeden Fall mehr ein als irgendwie Steuerrecht oder sowas. Aber im Ernst, das haben wir jetzt bereits öfter festgestellt. Freiheit klingt heute ganz anders, kälter, egoistischer irgendwie. Bisschen so wie komisch gestellte, aufgepumpte Körper von Männern, so mit Alpha-Manieren und Bossgehabe, die in furchtbar banalen Situationen jeder ist seines Glückes Schmiedsprüche verbreiten und dass es zur Weltherrschaft nur ein bisschen guten Willen braucht. Bisher waren wir in politischen Ideologien älterer Leute unterwegs. Heute geht's um die Frage: Pickup-Artists, Männeraktivisten, sind auch die ein Aspekt des neuen Rechtslibertarismus, dem wir hier auf der Spur sind?
Denn es sind wieder Monate, in denen alle paar Tage Nachrichten von brutalen Morden in den Zeitungen stehen. Männer, die Frauen ermorden, wie im Fall der ugandischen Olympionikin Rebecca Cheptegei, oder sie zum Sex anbieten, wie beim Fall Pellicot in Frankreich. Viele Männer gehen offenbar davon aus, dass ihnen Frauen quasi zustehen. Aber das ist nicht alles. Sie bekämpfen auch aktiv Feminismus im Namen einer Freiheit, die eben nur die Freiheit der Männer ist. Aber sehr erfolgreich, wenn man sich zum Beispiel den Backlash gegen Abtreibung anschaut. Wir erkunden heute rechtslibertäre Männerwelten und natürlich auch Genderwelten. Denn ausblenden werden wir antifeministische rechtslibertäre Frauen wie die Moms of Liberty in den USA oder die Tradwives auf TikTok dabei sicher nicht. Und trinken dabei Proteinshakes für die Muckis. Das habe ich in der letzten Folge ja versprochen. Steffen, sag mal, hältst du es als Mann gerade noch so aus, wenn ich dir einen Drink ausgebe?
Auf geht's. Ab ins Training.
Ich bin zwar auch nicht gerne im Gym, aber ich mache total gerne Sport. Also ich würde total so einer These widersprechen, dass Muckis aufbauen irgendwie direkt schon autoritär ist. Selbst wenn eine sicher nicht unproblematische Person wie der Rapper Kollega zum Training ruft. Und das ist ja auch lustig, dass Steffen und ich den Podcast hier zusammen machen. Wir haben nämlich beide früher Intensivsport gemacht. Ich zeitweise rudern, Steffen war Leichtathlet. Und irgendwie war das ja tatsächlich Freiheit, oder?
Klar, aber es war natürlich auch viel Disziplin. Dass man so ein bisschen ausgeliefert ist der Struktur und dem Trainer. Und da kommt ja vielleicht auch diese Idee vom Sport als was Autoritärem her, die so viele aus Schulzeiten mitgebracht haben, dass da ein alter Mann wie ein Feldwebel am Rand steht und dich anbrüllt. Und dann nach dem Training gibt's Bier und homofeindliche Sprüche. Und oft ist das wahrscheinlich auch so. Aber ich erinnere mich natürlich vor allem an die Momente, wo man das Gefühl hat, dass man sich selbst hinter sich lässt, wo dann Sachen ganz automatisch ablaufen und keine Qual sind, wo man das bisher immer als Qual empfunden hat. Diese inneren Schallmauern, die man durchbricht, wo man schon in der Bewegung merkt, also ich zum Beispiel beim Dreisprung, dass da gerade was passt und dann fliegt man da ewig durch die Luft. Und das habe ich schon immer als Freiheit empfunden, klar.
Und da fragen wir uns, wo verläuft hier die Grenze? Also wo ist das Selbstüberwinden schon Selbstoptimierung? Eben nicht nur für Sport, sondern fürs Mindset. Wo behandeln wir den Körper wie Kapital? Wie wird dieser Gedanke vom sportlichen Wettkampf plötzlich zu einem, wo es um den Wert des Menschen geht? Natürlich sprechen wir heute auch nicht wirklich über Sport an sich. Aber wir glauben, dass das ein Einfallstor sein kann, wo eben auch rechtslibertäre Ideen oder auch sozialdarwinistische reinkommen. Das heißt dann Survival of the Fittest. Wie im Tierreich würden sich auch bei Menschen, die mit dem besten Genmaterial durchsetzen. Und wir sehen das deutlich in der Bubble von Männeraktivismus und Maskulinismus. Ich würde trotzdem mal sagen, Toxic Masculinity ist keine Freiheit, auch wenn die sich gerne als Freiheit verkauft.
Ein Boss hat sich ein Leben in finanzieller Freiheit und Selbstbestimmung aufgebaut. Das ist ein Zitat vom Rapper Kollega aus seinem Buch Das ist Alpha, die 10 Bossgebote. Das ist schon ein paar Jahre alt mittlerweile. Vorn drauf ist er zu sehen mit 50% bossmäßigem Anzug, 50% alphamäßigem Mookie-Buddy. Und klar gehört es zusammen. Klar gehört das Quälen und die Selbstüberwindung zu so einem Mindset für Führungspersönlichkeiten. Sich selbst besiegen, um andere zu dominieren. Alpha, das kennen wir aus der Biologie, also das Alpha-Männchen, das an der Spitze der Hackordnung steht.
Manchmal fühlst du dich wie ein Niemand und verlassen. Allein auf der Welt kannst dich auf niemanden verlassen.
Aus seiner Sicht völlig logisch, dass es scheiße ist, wenn man ein Lauch ist oder ein Fridolin, so nennt der Klugscheißer, die ihren Worten keine Alpha-Taten folgen lassen. Immerhin erkennt er an, dass auch Frauen Boss sein können, Madonna zum Beispiel. Da ist er weiter als andere im Business.
Kollega hat im Sommer seine sehr erfolgreiche Musikkarriere beendet. Er hatte 7 Nummer-1-Alben und hat es 2018 geschafft, mit dem befreundeten Rapper Farid Bang den Musikpreis Echo mit einem Antisemitismus-Skandal zu sprengen. Sein Fitness- und Ernährungsprogramm Boss-Transformation war eher Nebenprodukt dieser Karriere. Und auch sein Coaching Alpha Mentoring von 2019 setzt auf ihn als Celebrity. Dabei soll er dort laut Medienberichten auch Verschwörungstheorien verbreitet haben. Kollege trainiert auch Boxen und MMA, also Mixed Martial Arts. Aus dem Kickboxen wiederum kommt eine der weltweit prägenden Figuren der maskulinistischen Welt. Andrew Tate war mehrfacher Weltmeister des Kampfsportverbandes ISKA, bevor er als TV-Persönlichkeit und dann als Influencer berühmt wurde. Unique Selling Point, Misogynie und Männlichkeitskult.
There is a magical power amongst men, which has been forgotten and lost. When you put enough men in the same room, there's a transference of energy that makes us feel invincible. I say all the time, your friends should bring out the worst in you. And when I say the worst, I mean, you know, when you're with your boys and you're loud, and you feel aggressive and you're about it and you'll talk to that bitch. Who cares if she says no? They bring out the worst in you because you don't give a fuck anymore. Because what used to happen evolutionarily is when large groups of men got together, you charged at the enemy. You ran at the spears.
Das ist also die vergessene Magie unter Männern. Bei der Nein eigentlich Ja heißt und du und deine Pros zum Angriff gegen deine Feinde blasen. Andrew Tate ist super einflussreich, milliardenfach sind seine Clips bei TikTok und anderswo geklickt worden. Mit ihm ist das, was vorher ein Nischenphänomen in abseitigen Ecken des Internets wie 4chan oder Reddit war, ganz leicht zugänglich geworden. Er glaubt, Frauen gehen bei Hochzeiten in den Besitz des Mannes über, gehören ins Haus und nicht in den Beruf, sind eigentlich selbst schuld an Vergewaltigungen. Alte misogyne Talking Points, aufbereitet für ein super junges Publikum vor allem. Junge Männer fühlen sich von Tate abgeholt. Tate holt übrigens so schnell niemand ab. Der wartet zusammen mit seinem Bruder in Rumänien auf einen Prozess wegen Menschenhandel und sexualisierter Gewalt.
Aber auch das ist irgendwie Teil von einem Freiheitskampf. Denn Tate behauptet auch, eigentlich politischer Gefangener zu sein, weil seine Denke nicht gefällig sei. Dass bei Andrew Tate als Ikone einer maskulinistischen Szene so oft von Freedom die Rede ist, ist kein Zufall. Entweder man hat niemand über sich und ist einfach reich, oder man ist ein Sklave. Dazwischen gibt's nichts.
Freedom. Money is freedom. Anyone who says, oh, I don't care about money, I don't care about fancy things. It's not about fancy things. It's the ability to go where you want and sleep where you want and say what you want and think what you want and talk to who you want and even get the girl you want and drive the car you want and eat the food you want. To sit and say, I don't care about money is to say, I don't care about my own personal freedom. I have no problems being a slave and being constrained by the financial system and being told what to do because I don't have any desire to be free.
Im marktförmig libertären Mindset von Tate ist die Welt ein Kampf jeden Mannes gegen alle anderen. Ein Kampf um Lamborghinis und Frauen. Wer sich selbst zurückhält oder sich zurückhalten lässt, wer nicht diszipliniert arbeitet, wer seine Ziele nicht hoch genug steckt, verdient sein Schicksal am unteren Ende der Hackordnung. Was für ein Männerbild steckt da eigentlich dahinter?
Der Urtypus des Mannes ist, was früher mal die soldatische Männlichkeit war und bei den Incels eben so biologistisch gewendet, die Alpha-Männlichkeit, von der sie glauben, dass Frauen ganz ausschließlich darauf stehen würden und nur diesen Typus bevorzugen. Das ist ja eben der große, muskulöse Mann, der eben ein ganz bestimmtes Aussehen schon mal mitbringt, also irgendwie kantig geschnitten, ja, generell ein markanter, muskulöser Typ, der von den Charaktereigenschaften her eben auch sehr, also stark ist, keine Gefühle zeigt, alles kontrolliert, ja, und einfach so ein, also so ein Macher oder ein Macho oder so ist. Das sind die Alphas. Und Incels beklagen eben, dass sie da nicht dazugehören, weil sie zu nett seien.
Wir schauen heute in ein paar Abgründe und haben uns dafür eine Begleiterin mitgenommen, die sich seit Jahren mit rechter Männlichkeit und auch mit Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt. Susanne Kaiser ist Journalistin und Autorin. Ihre beiden letzten Bücher tragen den Begriff Backlash im Titel, also Gegenreaktion. Davor erschien Politische Männlichkeit, wie Incels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Das Wort Incels ist schon ein paar Mal gefallen. Also, Kollege ist sicher ein Alpha in diesem Mindset und die Incels, das sind die, die unter den Alphas stehen. Und das ist eine relativ komplizierte Position. Denn einerseits kann man sich, das sagen ja Tate und Kollege, zum Alpha hocharbeiten. Andererseits scheint Incel ja trotzdem auch eine Selbstwahrnehmung zu sein, die mit einem gewissen Stolz einhergeht. Also, was bedeutet das Wort überhaupt?
Das ist ein Kofferwort aus involuntary und celibate, also unfreiwillig enthaltsam lebend. Das heißt, es sind in der Regel Männer, die noch nie Sex, noch nie eine Freundin hatten. Und das trifft, glaube ich, auf relativ viele oder es gibt manche, denen das so geht. Die sind deshalb nicht automatisch Incels, das muss man vielleicht dazu sagen. Sondern es sind Männer, die Frauen kollektiv die Schuld dafür geben, dass sie eben keinen Sex haben können. Und Frauen dafür hassen und eben im Netz mit Gleichgesinnten in Incel-Foren, in Special-Interest-Foren eine ziemlich radikalisierte ja, Ideologie oder ein radikalisiertes Weltbild entwickelt haben mit einer eigenen Sprache, einem eigenen Kosmos.
Die Bewegung ist eigentlich aus einem ganz anderen Impuls heraus entstanden. 1997, also noch lange vor dem, was man heute soziale Medien nennt, hat eine kanadische Studentin ein Forum mit dem Namen Involuntary Celibacy Project gegründet. Eine Selbsthilfegruppe für schüchterne Menschen, die auch als Erwachsene noch keine intimen Erfahrungen gesammelt haben, aber gerne würden. Aber nach ein paar Jahren wurde zuerst das Forum und später dann in den berüchtigten Imageboards wie 4chan auch der Begriff Incel von heterosexuellen Männern mit Frauenhass übernommen. Zu nett für eine Beziehung zu sein, klingt seitdem nach Gewaltfantasien.
Das ist aber natürlich nicht einfach ein Problem von ein paar jungen Männern im Internet. Tatsächlich ist der Blick auf die Welt, der diese Szene prägt, keine Randerscheinung. Es ist der Glaube an die Ungleichheit oder besser Ungleichwertigkeit von Mann und Frau. Denn der legitimiert oft nicht nur Abwertungen im Alltag und nicht nur Beleidigungen in Online-Foren aus der maskulinistischen Bewegung, der sogenannten Manosphere, sondern auch Gewalt in der realen Welt. Bis hin zum Femizid. Dieses Weltbild gehört für viele Experten und Expertinnen zu den tiefen Strukturen von Männlichkeit. In Deutschland hat nach der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 jeder dritte Mann ein antifeministisches oder sexistisches Weltbild. Ein Extremfall sind die Taten von Elliot Rodger in Isla Vista in Kalifornien, der 2014 6 Menschen tötete. Er sah sich in einem Krieg gegen Frauen, aber quasi als Verteidigungskrieg, weil Frauen ihn ja immer wieder zurückgewiesen haben. In einem Manifest, das er vor der Tat verschickt hat, träumt er von Konzentrationslagern für Frauen. Zitat: In diesen Lagern wird die überwiegende Mehrheit der weiblichen Bevölkerung bewusst zu Tode gehungert werden. Das wäre eine effiziente und passende Weise, sie alle zu töten.
Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie töten. Ich finde, das trifft es ganz gut. Dass ich glaube, viele Männer Angst davor haben, dass Frauen sie auslachen könnten oder sie einen Korb bekommen könnten. Da sehen wir auch schon so ein bisschen, was auch zu dieser Grundhaltung von Incels und allen Male Supremacists gehört, dass sie eine Anspruchshaltung haben, wie die Welt sozusagen geordnet sein soll, wie Geschlechterhierarchien geordnet sein sollen. Und wenn dieser Anspruch gekränkt wird, und das passiert, also es fängt mit einem Lachen quasi an oder auch mit einer Abweisung, dann reagieren oder kompensieren diese Typen das eben mit Gewalt.
Aber trotz solcher Gewaltfantasien, Elliot Rodger sieht sich ja nicht nur im Krieg, sondern eben in einem Verteidigungskrieg. Die Frauen sind für ihn die wahren Täterinnen, nicht er selbst. Und sein Kampf irgendwo ein Befreiungskampf gegen Unterdrückung. Und da ist es auch ein wichtiger Hinweis, dass die gleichen Imageboards, die die Incel-Bewegung hervorgebracht haben, auch 2015 die Trump-Bewegung groß gemacht haben. Auch die QAnon-Bewegung kommt aus dieser Nische des Internets. Die Klage von Elon Musk über das Ende der Freedom of Speech oder Trumps Kampf gegen Frauenrechte und Klimaschutz, da liegt die gleiche Idee einer im Grunde von der modernen Welt gekränkten Freiheit dahinter. Eben jener libertäre Autoritarismus, über den wir in Folge 2 mit Caroline Amlinger gesprochen haben.
Caroline hat uns erzählt, es gäbe eine Sozialfigur des Rebellen, der immer im Widerstreit mit dem System liegen muss. Diese Figur ist zentral im libertären Autoritarismus. Und in der Gegenwart denken diese neuen rechtslibertären Rebellen das System eben auch als Wokeness oder Feminismus. Sie spricht natürlich nicht über Incels, aber ja, irgendwie klingt es schon verwandt.
Es ist relativ klar, auch aus den Manifesten und Pamphleten, die manche so hinterlassen, dass die sich tatsächlich erhoffen, mit solchen Anschlägen die Gesellschaftsordnung umzustürzen. Es wird ja auch Bitter Rebellion beispielsweise genannt oder Incel Uprising oder so, ne? Und also kann man natürlich als Befreiungsschlag auch verstehen. Und tatsächlich gehören Incels zu den Male Supremacists, die sagen, wir leben eigentlich längst in einem Matriarchat, Frauen sind total bevorzugt überall, Männer werden heute unterdrückt und dagegen müssen wir was tun. Wenn wir jetzt an den Isla Vista-Attentäter beispielsweise, ne, von 2014 denken, dann framen die sich selbst ja als so eine Art edle Helden oder so, die eigentlich total gute Absichten und Anliegen haben. Und Frauen sind dann eigentlich in diesem Weltbild das, was irgendwie pervertiert ist durch den Feminismus in der Regel und irgendwie, wo es falsch läuft und eben nicht bei sich selbst. Also es ist nur eine Scheindefensive. Oder ich nenne es in politische Männlichkeit ja auch strategische Minderheit. Ne, man begibt sich in eine Minderheit, um aus diesem Opferstatus heraus Taten begehen zu können. Aber diese Taten sind quasi nur eine Notwehr.
Solche Argumentationen kennt man aus dem Rechtsextremismus. Also wenn zum Beispiel TäterInnen rassistischer Gewalt sagen, wir müssen uns wehren, denn wir werden von Fremden überrannt. Da ist es kein Wunder, dass sich die Szene ideologisch oft mit Rechtsextremismus überschneidet. Der rechtsextreme Terrorist Anders Breivik, der 2011 in Norwegen bei 2 Anschlägen 77 Menschen getötet hat, hat in seinem Manifest 2083 eine europäische Unabhängigkeitserklärung dem Feminismus Schuld am bevorstehenden Untergang des Westens gegeben. Der Attentäter auf die Synagoge in Halle 2019 hörte während seiner Tat ein Lied des Rappers Egg White, in dem der den Incel-Terroristen Alec Manassian verherrlicht. Der hat 2018 in Toronto 10 Menschen getötet und sah sich als jemand, der die Revolution der Incels weiterführt, die für ihn in Isla Vista angefangen hat. Wo berühren sich Rechtsextremismus und Incel-Bewegung?
Dieses Frauen zurück auf ihren untergeordneten Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie verweisen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner und das ist einfach so ein krasser sozialer Kitt, wie Andrea Petö, ne, die Geschlechterforscherin, das nennen würde. Und bei Male Supremacists ist es natürlich genauso. Ne? Das sind heterogene Gruppen, aber die kommen eben unter diesem Punkt zusammen, machen ihre Ideologien eben auch anschlussfähig zueinander und das ist eine unheimliche Macht einfach, die man dadurch ausüben kann. Und letztlich ist für alle diese Gruppierungen der Feminismus eine große Verschwörung gegen sie, ne? Und das Patriarchat die ideale Lebensform gewesen.
Im Zentrum steht dabei oft eine Vorstellung von Familie als Keimzelle der Nation. Und Familie ist dann eben Papa, Mama, Kinder. Papa geht arbeiten, Mama kümmert sich um Haushalt und Erziehung. War in der historischen Realität vielleicht für ein paar Jahrzehnte einmal für eine größere Gruppe von der Mittelschicht dann aufwärts möglich. In proletarischen Familien oder heute solchen mit Einkommen aus dem Niedriglohnsektor zum Beispiel, mussten immer alle Erwachsenen arbeiten. Das wird dann oft übersehen.
Jetzt, wo Männlichkeit so sichtbar geworden ist, ne, in all seinen problematischen Facetten, wir sprechen über toxische Männlichkeit, über die Krise der Männlichkeit und so weiter, ist es natürlich weiter entfernt denn je von Männlichkeit als Norm, wie wir sie so lange hatten, weil eine Norm natürlich etwas ist, was unsichtbar ist, per Definitionem. Und wenn das so sichtbar geworden ist, ist es noch viel unmöglicher, da je wieder hinter zurückzukommen. Das heißt, so, die Hausfrauen-Ehe ist sowas von weit weg, die es sowieso nie so gab, wie sie idealisiert wird. So, und deshalb, und dieses reaktionäre Potenzial ist natürlich das, was auch diese Bewegungen so gefährlich macht und so autoritär und auch totalitär letztlich in ihren Zielen und Anliegen und natürlich zutiefst antidemokratisch. Und da, auch da, also da merken wir, wie dieser kleinste gemeinsame Nenner aus Frau zurückverweisen auf untergeordneten Platz dann aber wirklich, also einfach auch gesellschaftspolitische Dimensionen annimmt, die uns alle betreffen.
Antifeminismus und die Ideologie der männlichen Überlegenheit ist also sicher eine Brücke, die viele Bewegungen verbindet. Und da zählen neben rassistischen und fundamental religiösen sicher auch rechtslibertäre Bewegungen dazu. Aber wir sind ja immer noch diesem Freiheitsbegriff auf der Spur. Und Freiheit, das ist zwar zentral, es geht schließlich im Selbstbild um Unabhängigkeitskämpfe, aber Freiheit ist hier nur auf eine bestimmte Gruppe beschränkt.
Da geht es natürlich erstmal nur um eine männliche Freiheit. In der Regel wird es dann mit Meinungsfreiheit oder keine Ahnung, die Freiheit, eine Partnerin zu haben oder sowas ausgedrückt. Aber die Freiheit von Frauen, also insbesondere was reproduktive Rechte angeht oder was freie Partnerwahl oder so angeht, das ist ja genau das, was Incels und andere Male Supremacists eben so stark beklagen und in Frage stellen und wo sie sagen, der Feminismus hat unsere Gesellschaft total ruiniert, genau weil er Frauen diese Freiheiten ermöglicht hat.
Eine Freiheit gegen Freiheit also. Und bevor wir weiter in Abgründe schauen, einmal quasi zur Erholung, die Frage: Freiheit und Feminismus. Wie hängt das eigentlich zusammen?
Freiheit ist schon ein wichtiger Begriff auch im Feminismus. Gleichzeitig sozusagen gibt es da auch sehr verschiedene Auslegungen, was das denn bedeutet und heißt, glaube ich. So wie es eben auch sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von feministischen Bewegungen, Ansätzen etc. gibt. Genau, also ne, so wenn wir so zurückdenken an so My Body, My Choice, irgendwie so eine ganz zentrale Forderung. Es geht irgendwie auch um eine Wahl, um eine Freiheit sozusagen, über den eigenen Körper zu entscheiden. Gleichzeitig gibt es feministische Ansätze, wo ja dieser Freiheitsbegriff sozusagen sehr individualisiert verstanden wird, also wo es dann um die individuelle Freiheit geht, beispielsweise eigene Entscheidungen zu treffen, eine eigene Entscheidung über den Körper zu haben etc. Und das ist natürlich wichtig, aber verkennt eben diesen kollektiven Gedanken. Also ne, dieses so die Strukturen dann tatsächlich anzugreifen und zu sagen, okay, hier braucht es gesellschaftliche Veränderungen, sodass eben alle frei sein können, alle eine Wahl haben können und auch die gleiche Wahl haben können.
Wir haben uns für diese Folge auch mit Mareike Fenja-Bauer getroffen, die promoviert an der European New School of Digital Studies in Frankfurt an der Oder über Antifeminismus in visuellen sozialen Medien. Und der kann verschiedene Gesichter haben, die teilweise ganz anders aussehen als Incels. Sie setzt den Fokus dabei auf weibliche antifeministische Akteurinnen. Was sie beschreibt, also ein Feminismus, der sagt, ich habe Freiheit über mein Leben und jede Wahl, die ich treffe, ist eine gute, heißt oft Choice, also Wahlfeminismus. Der wird oft kritisiert, weil er größere soziale Machtverhältnisse ausblendet und sich für sowas wie die globale Freiheit aller Frauen im Grunde nicht so interessiert. Aber klar, auch Feminismus ist sehr heterogen.
Yes, these are ads. These are 50s ads from the 1950s. But why is it that this video has so many likes? Maybe it's because when other women like me see pictures like this, it still represents a lifestyle. It represents a simple way of living. It represents traditional marriage. And you know what? It makes us women feel warm and cozy inside. These ads represent a more simple life. And that for a woman, being a wife and being a mother is enough.
Werbeanzeigen aus den 50ern, die einigen Frauen das wohlige Gefühl geben, Ehefrau und Mutter zu sein, sei erfüllend. In den letzten Monaten ist schon viel über das Phänomen der Tradwives geredet worden, also weibliche Influencerinnen, die das Bild der traditionellen Hausfrau nach dem Modell der 50er als neuen feministischen Lifestyle verkörpern. Wie eben St. Williams aus dem US-Staat Virginia, der wir gerade zugehört haben. Konservative, oft christlich-fundamentalistische Familienbilder präsentiert manchmal in Retromöbeln, manchmal aber auch in richtig rustikaler Farmkulisse auf postmodernen Kanälen für Millionen von FollowerInnen. Tradwives sagen, es ist meine Entscheidung, zu Hause zu bleiben und für meinen Mann zu kochen. Und gleichzeitig, so steht es aber auch schon in der Bibel.
Das würde ich eher als Antifeminismus anstatt Feminismus labeln, glaube ich. Auch wenn sozusagen die Argumentation häufig ist, ja, es ist doch meine freie Entscheidung, wie du auch beschrieben hast. Ne? Ich möchte halt eben Hausfrau sein und warum greift ihr Feministinnen mich an? Ne? So ist eben häufig die Argumentation. Und auch das ist eben ein sehr individualisiertes Verständnis von Freiheit irgendwie. Also wenn ich sage, ich entscheide mich dazu, keine Ahnung, jetzt in diesem TikTok-Beispiel als Tradwife beispielsweise zu leben und das traditionelle Rollenmodell zu verkörpern, dann ja, kann ich argumentieren, es ist meine freie Entscheidung und Wahl sozusagen, aber das ist sie eben nicht, weil alle Wahlmöglichkeiten werden eben im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen getroffen und gleichzeitig versteckt es sozusagen diese Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, eben finanzielle Abhängigkeiten natürlich häufig und es negiert auch, dass eben nicht alle diese Wahl haben. Also so, nicht alle haben diese Wahl zu sagen, wir leben nur noch von einem Einkommen etc. Genau, deswegen ist es eben nicht feministisch, sondern ich würde es als antifeministisch begreifen, sozusagen dieses Argument von Freiheit so auszuhöhlen.
Also geht es hier doch genau um die Art Freiheit, die wir in rechtslibertären Kontexten immer wieder finden. Eine Freiheit der Stärkeren, die andere demokratische Ideale wie Solidarität oder Gleichheit abwertet, in der alle nur für sich selbst sorgen sollen. Die Haltung, auf die Mareike anspielt, also auch andere Unterdrückungsaspekte neben Geschlecht wie Klasse oder Race mit einzubeziehen, nennt sich Intersektionalität.
Wobei ich nicht sagen würde, natürlich ist nicht jede Hausfrau antifeministisch auf gar keinen Fall, sondern das Sichtbarmachen und die Anerkennung von Care und Hausarbeit ist das zentral in feministischen Bewegungen bis heute und war ein ganz wichtiger Moment auch historisch in feministischen Bewegungen. Also im Gegenteil, ich glaube, was das Problem ist, ist eben, dass diese Antifeministinnen genau dieses Motiv eben nutzen für ihre Zwecke, um dann eben gegen Lebensmodelle fernab von Cis- und Heteronormativität zu mobilisieren.
Auch hier zeigt sich also das, was Susanne eben erzählt hat. Mit Antifeminismus gibt es breite Anschlussfähigkeiten zu vielen Bewegungen, bis weit ins rechtsextreme Spektrum. Ein kleinster gemeinsamer Nenner. Und natürlich sind Themen wie Mutterschaft auch immer gefährdet, von regressiven oder auch rechtsextremen AkteurInnen angeeignet zu werden. In den USA hat die Bewegung Moms for Liberty, Mütter für die Freiheit also, über 100.000 Mitglieder, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Bücher, die sich mit Rassismus oder Queerness auseinandersetzen, aus Schulbibliotheken entfernt werden. Und hier in Deutschland gibt es rechtsextreme weibliche Influencerinnen, die der Bewegung ein harmloses, weicheres Image geben sollen. Medien nennen da zum Beispiel die Gruppe Lucreta. Aber schon in der eigentlich doch unschuldigen sogenannten Momfluencer-Szene kommen oft antifeministische Werte zum Tragen.
Das sind so ein Typ, sage ich mal so, von so antifeministischer weiblicher Influencerin, die so auftaucht. Und dann gibt es natürlich da auch in der Tradwife-Community eine hohe Überschneidung zu Momfluencern, weil die natürlich sehr ähnliche Themen teilweise anknüpfen und auch, man sieht das auch so ein bisschen durch so die Hashtags, versuchen da so Brücken zu bauen, vielleicht zu so Momfluencer-Communities etc. Dann gibt es auch die sogenannten Crunchy Moms, also die so ein bisschen, ja, so einen holistischen Ansatz haben, sich gegen Impfungen aussprechen etc., sehr so zurück zur Natur sozusagen und damit einhergehend eben auch sagen, so eine natürliche Rolle einer Frau ist, ne, natürlich die Mutterschaft etc. sozusagen. Wir sehen auch, dass sich antifeministische Verschwörungserzählungen sehr gut verbreiten auf diesen Plattformen.
Auch da finden sich also auf jeden Fall Anknüpfungspunkte zu den libertär-autoritären Corona-Protesten. Bei denen waren ja auch rechte Erzählungen von Natürlichkeit und gegen Schulmedizin allgegenwärtig.
Und was, finde ich, in den letzten Monaten auch immer mehr geworden ist oder immer mehr Verbreitung findet, ist eben Antifeminismus im Bereich Online-Coaching und so Lifestyle-Gurus, also so ja, Weiblichkeit-Coaches, Dating-Beziehung-Coaches, das kennen wir schon von der Manosphäre, ne? Also dieser, ja, dem quasi dem männlichen Äquivalent dazu, wo so Pickup-Artists so zum Beispiel, ne, große antifeministische Akteure sind. Wir sehen das jetzt aber auch bei weiblichen Influencerinnen, das sogenannte Beziehung- und Dating-Coaches oder Femininity-Coaches eben dort eine zentrale Rolle spielen beim Herausbilden von antifeministischen Narrativen und dem Verbreiten. Oder auch sogenannte Wellness- und Mental-Health-Coaches, ne? Also wo es dann irgendwie so um die vermeintliche Gesundheit, mentale Gesundheit geht. Und das wird eben verknüpft, häufig mit so einer Spiritualität und antifeministischen Narrativen. Also wo dann beispielsweise gesagt wird, ja, dir geht's deswegen nicht gut, weil du bist nicht in deiner vermeintlich weiblichen spirituellen Energie, sondern zu sehr in deiner maskulinen Energie sozusagen.
Also so etwas wie Kollega für Frauen. Nur, dass es bei Kollega um Dominanz geht, bei den femininen Coaches eher um Unterwerfung. Eine große Rolle spielen da also traditionelle binäre Bilder von Geschlecht. Der Mann ist hart und stark und hat das Sagen. Die Frau ist sanft und ordnet sich unter. Und Feminismus? Das ist dann das Element, das alles ins Ungleichgewicht bringt. Was reizt Frauen an diesem Weltbild?
Ich glaube, ein Punkt ist, dass sie tatsächlich ein Problem ansprechen, was besteht. Also sie brechen das Problem an von, ich bin überlastet, es ist mir zu viel. Ich kann nicht Lohnarbeit machen und Care-Arbeit und dann ist irgendwie auch noch hier eine Krise und da eine Krise. Ich schaffe das nicht. So, die Erzählung ist dann häufig, ja, früher war ich überlastet und mir war alles zu viel und dann habe ich mich entschlossen, nur Anführungsstrichen Hausfrau zu sein und merke, es ist total easy und ich muss nur noch eine Sache machen, ich muss mich nur noch um die Hausarbeit kümmern und um die Kindererziehung und ist das ja in Anführungsstrichen meine biologische, natürliche, göttliche Rolle, was auch immer, sozusagen und seitdem geht es mir viel, viel besser. Und ich finde, das Problem ist halt, dass das Problem, das ist ja existent, das kennen viele, vor allen Dingen viele Frauen. Das Problem ist dann eben, dass dieser vermeintliche Lösungsansatz präsentiert wird als sehr wieder individualisierter Lösungsansatz von, schau, ich habe diese Entscheidung getroffen und jetzt geht's mir besser. Und das, also, kennt natürlich diese gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt nicht an.
Und umgekehrt nochmal die Frage an Susanne Kaiser. Was reizt junge Männer an diesen Männerwelten? Die klingen ja erstmal nach harter Arbeit.
Also ich glaube, dass Jungs heute einfach mit sehr ambivalenten Erwartungen schon ganz früh in ihrer Sozialisation konfrontiert sind. Sie zum einen eben dieses ganze Narrativ von toxischer Männlichkeit und so weiter, Männlichkeit in der Krise natürlich voll mitbekommen. Und ihnen einfach ganz früh eingetrichtert wird oder beigebracht wird oder sie zumindest damit in Berührung kommen, dass sie natürlich Grenzen einhalten müssen. Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Und dann auch die Vorteile, die damit einhergehen. Ne? Dafür kannst du aber alles machen. Du kannst Rosa tragen, Glitzer, Einhörner, Balletttänzer werden und so weiter. Auf der anderen Seite aber, wenn wir uns in unserer Kultur umschauen, das ja gar nicht stimmt. Ne? Wir sind immer noch in der Zeit des neoliberalen Turbokapitalismus, wo Geld macht es, wo auch gesagt wird, ne, du musst, wenn du was erreichen willst in dieser Welt, du musst erfolgreich sein, du musst ein Macher sein, du musst über Grenzen gehen, deine Grenzen, die Grenzen von anderen Menschen, ne, nur dann kannst du was erreichen. Und erreichen heißt bei uns, Erfolg heißt bei uns, du brauchst viel Geld, du brauchst schöne Frauen, du brauchst viele Frauen. Ja, da sind ja bestimmte Statussymbole mit verknüpft. Und das wird uns ja auch so vorgelebt. Und wenn wir schauen, was sind unsere Idole, wer sind diejenigen, die am meisten abgefeiert werden, in unseren westlichen Demokratien vor allem, dann ist es eben jemand wie Cristiano Ronaldo, ne? der einfach richtig viel Geld damit verdient, dass er ja so eine alpha-männliche Sportart macht und selber ziemlich viele Prozesse wegen Vergewaltigung auch am Hals hat.
Ein Grund für die Popularität von maskulinistischen Denkweisen ist also, dass im Moment massiv zur Debatte steht, was Männlichkeit eigentlich heißt. Mannsein war lange einfach mit Menschsein gleichgesetzt. Und alle anderen mussten sich definieren über die Unterschiede zu Männern. Heute ist Mannsein eine Identitätskategorie unter vielen. Das löst eine männliche Identitätskrise aus.
Also diese ambivalenten Erwartungen erfüllen zu müssen, ist ein ziemlicher Spagat und auch eine ziemliche Verunsicherung von Männlichkeit. Schon ganz früh, wo Kinder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt Jungs mal werden sollen oder sind oder ja sein sollen oder was auch immer. Und wenn dann jemand kommt wie Andrew Tate und sagt, hier, ist doch alles ganz einfach. Ja, ich sag dir jetzt drei Regeln, wie du ein richtig krasser Mann sein kannst, 1, 2, 3. Und damit, ne, ist die Sache klar und es gehen Privilegien damit einher. Du bist in dem, was unsere Gesellschaft als erfolgreich framed, wirst du absolut erfolgreich sein. Was ist denn die alternative Männlichkeit oder die andere Männlichkeit? Wir haben ja kein Konzept davon. Und natürlich auch nicht, weil Männlichkeit immer mit Überlegenheit und mit Unterdrückung assoziiert wird. Deshalb ist es mehr als unbefriedigend, was es an Alternativen gibt. Aber da Männlichkeit eben eine Identitätspolitik ist und wir einfach auch in Zeiten von Identitätspolitik leben, braucht man eine Identität. Und deshalb glaube ich, dass es für sehr viele Jungs attraktiv ist, wenn sie eine Identität vorgelebt und geliefert bekommen, die eindeutig ist und die Antworten hat.
Was für beide unsere Gesprächspartnerinnen heute wichtig ist, ist, dass wir über die Struktur der sozialen Medien sprechen. Ohne die hätten antifeministische Bubbles wie die Incels kaum entstehen können. Und Elon Musk als Besitzer von X ist ja heute eines der Gesichter der rechtslibertären Strömung. Breike sagt zwar klar, dass soziale Netzwerke nicht per se antidemokratisch sind und sich zum Beispiel auch Widerstand gegen Autoritarismus über soziale Medien organisieren konnte. Trotzdem glaubt sie, dass die Struktur der sozialen Medien oft individualistische bis libertäre Positionen begünstigt.
Also passt sich dann auch gut in so vielleicht eine neoliberale Umgebung von so TikTok und Instagram eben auch an, ne? Also, wo es ja auch sehr viel ums Individuum geht, um eigene Entscheidungen und Wahlfreiheit sozusagen. Demnach, genau, finde ich es kaum verwunderlich, dass auch so Sachen wie Tradwives oder Phänomene wie so Divine Femininity, ne? Das sind alles so Schlagwörter sozusagen, wo sich nicht nur, aber auch sehr viele antifeministische Narrative hinter verbirgen. Es ist nicht verwunderlich, dass das in so Plattformen wie TikTok und Instagram sehr erfolgreich ist, weil es sehr gut zu dieser Logik passt.
Und für Susanne geht es darum, die ganze Systematik der sozialen Medien einmal zu überdenken.
Also wir lassen uns doch die ganze Zeit von 5 Tech-Milliardären, einer aus China, der Rest aus dem Silicon Valley, verkaufen, dass die Welt, in der wir da online leben, und das tun wir nun mal relativ, also viel Zeit am Tag, je jünger wir sind, desto mehr, ja, also junge Menschen unter 20 oder unter 25 sogar, die beziehen ihre Nachrichten zu fast 100% von TikTok, dass wir uns verkaufen lassen, dass das Medien der freien Meinungsäußerung und der Willensbildung sind, ja, demokratische Grundpfeiler, das ist ja ein riesen Bullshit einfach. Das stimmt ja nicht. Es sind geschlossene Systeme mit Regeln, die sich diese Tech-Milliardäre ausgedacht haben, nicht demokratische Gesellschaften. Und ich weiß auch nicht, was unsere Gesellschaft davon hat, dass sie nicht anfängt, darüber nachzudenken und das zu regulieren. Also Steuergelder sind es nicht, ja, sondern es ist irgendwie, ich kann es mir nur mit einem totalen Verschlafen dieser Prozesse erklären. Und wir sollten ganz dringend, ganz schnell, ganz unbedingt uns diese sozialen Medien zurückholen oder überhaupt holen, die Systeme öffnen, die eben also zutiefst geschlossen sind und diesen Regeln und Algorithmen, Radikalisierungsalgorithmen sind das. Das müssen wir unbedingt regulieren.
Wir gucken uns solche Netzwerke an dieser Stelle natürlich auch an, weil wir uns in der nächsten Folge mit Social-Media-Phänomenen beschäftigen wollen, in denen es Tendenzen der radikalisierten Freiheit und des Rechtslibertarismus gibt. Andrew Tate gibt uns schon Hinweise, worum es gehen wird. Wo würdest du gerne leben wollen, wird er in einem Interview beim saudi-arabischen Sender Al Arabiya im Frühling 2024 gefragt. Und womit beginnt die Matrix?
Where would you live if you were free to travel anywhere today? Dubai. When did the Matrix begin and who started it?
Fiat currency. Let's let people investigate fiat currency and they'll get to the bottom of that question.
Also, okay, für die Reise nach Dubai hat das Budget des Podcasts leider oder vielleicht zum Glück nicht gereicht. Aber das Paradies für Influencer und libertäre Experimente werden wir uns schon genauer anschauen. In der nächsten Woche. Und diese Fiat-Currency, von der Tate spricht, also das Fiat-Geld, dazu müssen wir schon ein bisschen tiefer eintauchen. In der Folge 5 von Looking for Freedom erkunden wir die Welt der Finfluencer, der Finanzinfluencer. Und hier blüht die Freiheit als Egozentrismus und der libertäre Autoritarismus so richtig auf. Stay tuned. Aber wir hören uns auch im Gespräch mit der Wirtschaftsjournalistin Judith Henke einmal an, was genau eigentlich libertäre und rechtslibertäre Wirtschaftstheorie bedeutet. Und bis dahin gibt's noch ein paar Deadlifts. Bis nächste Woche.
Tschüss, bis nächste Woche.
Looking for Freedom ist eine Produktion der Wake Word Studios im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Hosts Steffen Greiner und Tesmim Qadiri. Autor Steffen Greiner. Redaktion Steffen Greiner, Tesmim Qadiri, Valentin Wuttke, Cornelius Strobel und Hendrik Flöter. Redaktionsleitung und Beratung Bernie Meyer. Sounddesign Fabian Scheffler. Produktionsleitung Josephine Ahleit.